Die Radio Wissen. Update.
Der Menschenrechtsjahresbericht von Amnesty International ist nie erfreulich. Doch dieses Mal sieht es besonders düster aus. Es erschlägt einen, was im Bericht steht, sagt Selmin Çalışkan, die Deutschlandchefin von Amnesty International, bei der Vorstellung des Berichts. Das ist heute unser erstes Thema. Ich bin Britta Wagner.
Update.
Das Urteil von Amnesty: Die Welt hat versagt bei der Lösung der großen Krisen, vor allem bei der Flüchtlingskrise durch den Syrienkrieg.
Der Grund für dieses Versagen liegt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, in einer Kontinuität des Wegschauens und eine zu egoistische Fokussierung auf nationale Interessen, die sich bei vielen Regierungen findet.
Diese eigenen nationalen Interessen zeigten sich heute auch auf der Westbalkan-Konferenz in Wien. Da haben Österreich und 9 Balkanländer beschlossen, die Flüchtlingszahlen auf der Balkanroute zu senken. Im Alleingang, ohne Griechenland, die EU oder Deutschland einzubinden. In Griechenland warten tausende neue Flüchtlinge auf die Weiterreise. Laut dem Amnesty-Jahresbericht waren letztes Mal so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Schon wieder. Als der traurige Rekord letztes Jahr zum ersten Mal im Bericht stand, war es eine große Nachricht. Dass die Lage noch schlimmer geworden ist, läuft dieses Mal fast nebenbei. Deutschland bekommt für seinen Umgang mit dieser großen Flüchtlingskrise ein zwiespältiges Urteil. Einerseits verteilt Amnesty ausdrücklich Lob, zum Beispiel für Bundeskanzlerin Angela Merkels "Wir schaffen das". Amnesty-Generalsekretär Selil Shetty sagt:
We don't normally praise governments and leaders, but I think Chancellor Merkel has.
Wir loben normalerweise keine Regierungen und ihre Chefs, aber Bundeskanzlerin Merkel hat eine prinzipielle Sichtweise auf die Situation eingenommen und damit gegen Widerstand im eigenen Land die richtige Entscheidung getroffen. Die Geschichte wird ihr Recht geben.
Lob gibt es auch für die deutsche Willkommenskultur für Flüchtlinge, die sich seitdem entwickelt hat. Amnesty-Deutschland-Chefin Çalışkan:
Das Engagement hält unvermindert an und stellt aus unserer Sicht ein menschliches und zivilgesellschaftliches Gegengewicht zur aktuellen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung dar.
Aber wie bei Çalışkan auch schon anklingt, inzwischen sieht Amnesty die Lage in Deutschland wieder kritischer. Die Stimmung im Land kippt, die Zahl der Hate Crimes gegen Migranten steigt. Zuletzt sorgten die Proteste um den Flüchtlingsbus in Klausnitz für Aufregung. Dabei ist auch die sächsische Polizei in die Kritik gekommen, nachdem sie einige Flüchtlinge mit Gewalt aus dem Bus befördert hat. Im Bundestag hat Linken-Politiker Dietmar Bartsch heute dieses Polizeivorgehen verurteilt.
Traumatisierte Flüchtlingskinder, die so Schreckliches erlebt haben, die nimmt man in den Arm und nicht in den Würgegriff, meine Damen und Herren.
Amnesty International fordert eine unabhängige Untersuchung des Falls. Außerdem kritisiert die NGO das Asylpaket 2, über das morgen der Bundestag abstimmen soll. Die Bundesregierung setze damit auf Härte und Abschottung gegenüber Flüchtlingen. Die Regierung hält das Asylpaket dagegen für richtig. Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei der ersten Debatte im Bundestag letzte Woche:
Ja, es ist eine Verschärfung des Asylrechts. Da muss man gar nicht drum rumreden. Aber diese Verschärfung ist nötig. Und sie ist angemessen.
Die Opposition und auch Teile der SPD sehen das anders und wollen morgen gegen das Asylpaket 2 stimmen. Besonders in der Kritik steht der Plan, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Das hält auch Amnesty für falsch. Im aktuellen Jahresbericht werden Algerien und Marokko Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Amnesty-Kritik teilt auch Khadija Riyadi von der marokkanischen Vereinigung für Menschenrechte.
Wir leben in einem Land, in dem Gesetze missachtet werden. Straffreiheit scheint geradezu ein Regierungsprinzip zu sein. Die Meinungsfreiheit wird nicht respektiert. Amnesty International hat einen Bericht vorgelegt, nachdem in Marokko weiterhin gefoltert wird. Auch wenn in der Verfassung viele Freiheiten verankert sind, wir sind weiterhin kein Rechtsstaat.
Auch die Flüchtlingszusammenarbeit von Deutschland und der Europäischen Union mit der Türkei steht bei Amnesty in der Kritik. Die Türkei kommt im Bericht als schlechtestes Land in Europa weg. Stichpunkte sind hier das autoritäre Vorgehen von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen Regierungsgegner und die Anti-Kurden-Politik, auch im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg. Heute hat Erdogan erst gefordert, dass die geplante neue Feuerpause im syrischen Bürgerkrieg nicht für Angriffe auf die Kurden gelten soll. Der Krieg in Syrien, die Flüchtlingskrise und der Kampf gegen den Terror, das missbrauchen viele Länder als Vorwand für Menschenrechtsverletzungen, beklagt Amnesty. Frankreich habe den Ausnahmezustand nach den Anschlägen von Paris schon für mehr als 3000 Hausdurchsuchungen genutzt, sagt Amnesty-Deutschland-Chefin Çalışkan.
Viele Hausdurchsuchungen wurden ohne vorherige Erklärung oder ohne ausreichende Erklärung und oft unter Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt durchgeführt. Und laut Aussagen vieler Menschen gingen die Behörde speziell gegen Muslime vor.
In dieser aktuellen Krise sind andere Menschenrechtsprobleme fast schon Nebensache. Aber auch da hat sich die Lage nicht verbessert, bilanziert Amnesty in seinem Jahresbericht. Mehr als 120 von 160 Ländern foltern Gefangene und mehr als 150 Aktivisten und Anwälte, die sich für Verfolgte einsetzen, sind in der Haft gestorben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird darüber diskutiert, ob die Amnesty-Kritik an Deutschland angemessen ist. Twitter-User Patrick weist die Vorwürfe von Amnesty zurück. Das ist eine Frechheit. Deutschland ruiniert sich gerade und nimmt Millionen auf. Ähnlich sieht das Müller. Er twittert: Sorry, aber das finde ich absurd und kontraproduktiv angesichts dessen, was Deutschland leistet. Auch auf der Facebook-Seite von Amnesty International Deutschland gibt es viel Kritik. Andreas Schröder schreibt: Was ich heute in den Nachrichten über Amnesty zum Thema Menschenrechtsverletzungen in Deutschland zu hören bekomme, macht mich wütend. Hat der Verein nun völlig den Blick für die Realität verloren? User Gabi Kortum-Zisse zeigt dagegen Verständnis. Selbstverständlich hat Amnesty das Recht, auch auf die Missstände in Deutschland aufmerksam zu machen. Denn hinter unseren Türen läuft einiges schief, welches wir gar nicht zu hören oder zu sehen bekommen. Und hier geht es nicht nur um die Flüchtlingspolitik. Danke, Amnesty International.
Was sonst noch wichtig war?
Nach der Kölner Silvesternacht hat es die ersten Gerichtsverfahren gegeben. Dabei wurden 3 nordafrikanische Asylbewerber zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie hatten gestanden, in der Silvesternacht in Köln ein Handy und eine Kameratasche gestohlen zu haben. Bei den beiden Verfahren ging es nur um Diebstahl, nicht um sexuelle Übergriffe, wie bei anderen der mehr als 1000 Anzeigen aus der Kölner Silvesternacht. Dabei gestalten sich die Ermittlungen aber schwierig. Der neue Kölner Polizeichef hat der BBC gesagt, dass die meisten Täter wohl nicht mehr ermittelt werden können. Das Videomaterial sei nicht gut genug, um damit sexuelle Übergriffe belegen zu können. Der Schokoriegelhersteller Mars hat nach der gestern gestarteten Rückrufaktion Fehler eingeräumt. Der Unternehmenschef sagte einem holländischen Radiosender, man habe zu spät bemerkt, dass ein Plastikdeckel in den Produktionsprozess gekommen war und zerstückelt wurde. Eine Verbraucherin hatte eins der scharfen Plastikstückchen in einem Schokoriegel gefunden. Mars hat deswegen gestern in mehr als 50 Ländern Schokoriegel mehrerer Marken zurückgerufen. Leverkusens Fußballtrainer Roger Schmidt wird für 3 Bundesligaspiele gesperrt. Er hatte sich am Sonntag beim Spiel gegen Dortmund geweigert, den Innenraum zu verlassen und auf die Tribüne zu gehen, obwohl der Schiedsrichter ihn dazu aufgefordert hatte.
Ich fühlte uns in dem Moment benachteiligt, weil der Freistoß einfach nicht da ausgeführt wurde, wo das Foulspiel stattgefunden hat. Das war ein Riesenvorteil für Borussia Dortmund. Deshalb konnten sie den Konter so spielen, wie sie ihn gespielt haben.
Schmidt muss wegen seines fortgesetzten unsportlichen Verhaltens auch 20.000 Euro Geldstrafe zahlen. Er hat das Urteil akzeptiert, genauso wie Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler. Der hat 10.000 Euro Geldstrafe bekommen, weil er in Fernsehinterviews den Schiedsrichter der Partie kritisiert hatte.
Was noch wichtig wird.
Heute Abend kümmert sich Bayern um die Flüchtlingskrise und die anderen Probleme der Welt, aber auf kabarettistische Weise. Am Münchner Nockerberg steht der traditionelle Starkbieranstich an, bei dem vor allem bayerische Politiker derbleckt werden. Derblecken heißt auf Hochdeutsch Politikern satirisch die Leviten lesen. Seit ein paar Jahren macht das die Kabarettistin Luise Kienseher als Mama Bavaria, die sich um ihre Kinder von der CSU kümmert.
Meine Kinder, wenn ihr euch so anschaut, frage ich mich, habe ich als Mutter versagt?
Bei den ganzen CSU-Zwischenrufen in der Flüchtlingspolitik hat Kienseher dabei einiges an Futter.
Ich habe einmal gesagt, die CSU braucht man nicht derblecken, die muss man bloß zitieren.
Besonders im Visier steht dabei der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der in der Flüchtlingspolitik auch ganz schön ausgeteilt hat. Deswegen verträgt er auch einiges, findet die Kabarettistin.
Also gerade beim Horst Seehofer habe ich manchmal das Gefühl, er will hart drangenommen werden.
Und sonst in der Welt?
Mit Hilfe von Ratten ist Mosambik seine Landminen losgeworden. Das will jetzt auch Kambodscha schaffen. Da sind seit diesem Monat sogenannte Hero Rats einer belgischen NGO unterwegs. Sie rasen an Leinen der Trainer hin und her und erschnuppern den Sprengstoff TNT der Minen. Die Ratten selbst sind zu leicht, um eine Mine auszulösen. Wenn sie eine finden, geben sie ein Signal und die Mine kann dann kontrolliert gesprengt werden. Als Belohnung bekommen die Tierchen Erdnüsse oder Bananenstücke. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die Teams in Kambodscha schon erste Erfolge vorweisen können. Mehrere Hektar seien dank der Ratten schon minenfrei. Die Ratten der belgischen NGO kann man online mit einer Spende finanzieren. Die fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gilt als einflussreiche Sekte in Teilen der USA. Die Regierung hat jetzt einen neuen Versuch gestartet, um die Aktivitäten der Gruppe einzuschränken und mehrere Führungsmitglieder festgenommen. Die Vorwürfe? Geldwäsche und systematischer Betrug, etwa mit Lebensmittelmarken. Die Sekte ist vor allem in den Bundesstaaten Utah, Arizona und Texas aktiv. Sie praktiziert, anders als die Mormonen, die ohne den Zusatz fundamentalistisch im Namen auskommen, weiterhin Polygamie. Außerdem verlangt sie von ihren Mitgliedern, dass sich die Frauen den Männern unterordnen. Genaues ist aber nicht bekannt, weil sich die Gruppe sehr verschlossen gibt. Ihr Führer sitzt wegen Körperverletzung gegen minderjährige Mädchen, die er als Bräute genommen haben soll, lebenslang in Haft. Ein eigenes kleines Stück Strand kaufen. Davon träumt bestimmt der ein oder andere. Das haben fast 40.000 Neuseeländer auch getan und den Strand dann direkt an einen Nationalpark abgegeben. Das Ganze lief per Crowdfunding. Ein Sozialarbeiter hatte sich darüber geärgert, dass die 800 Meter unberührte Strand an der Avaroa-Bucht auf der Südinsel überhaupt in Privatbesitz gelangen konnten. Als das Stück Land vor kurzem auf den Markt kam, startete er den Aufruf, es mit Spenden zu kaufen. In letzter Minute hat es auch geklappt. Insgesamt kamen über 2 Millionen neuseeländische Dollar zusammen. Als am Schluss noch 350.000 Dollar zum Kaufpreis fehlten, sprang die Regierung ein. Mit dem Verkauf ist sichergestellt, dass die Öffentlichkeit immer Zugang zu dem türkisfarbenen Wasser, dem weißen Sand und dem Wald rundherum hat.
Wissensnachrichten.
Haie haben ja eher ein schlechtes Image, so aller blutrünstige, böse Einzelgänger. Dass sie gar nicht so blutrünstig oder böse sind, haben Wissenschaftler schon bewiesen. Und jetzt haben Forscher auch festgestellt, dass Haie gar nicht solche Einzelgänger sind, wie bisher gedacht. Mehr dazu weiß Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Wiebke, gilt das denn jetzt für alle Haie?
Also Forscher aus den USA haben ihre Beobachtungen speziell an Sandtigerhaien gemacht. Die sind noch nicht so viel untersucht worden, vor allem nicht freischwimmend über einen langen Zeitraum. Und was man schon wusste war, sie leben gerne in flachen Wasserschichten in Küstennähe oder auch bei Korallen und Felsriffen weiter draußen und sie fressen vor allem Fische. In Europa kommen die Sandtigerhaie nur im Mittelmeer vor und in den USA entlang der Ostküste.
Okay, und diese Haiart verhält sich jetzt ganz anders als gedacht?
Naja, die Forscher haben festgestellt, dass die Sozialstruktur der Sandtigerhaie komplexer ist als gedacht. Ähnlich wie bei schlauen Säugetieren wie Delfinen, Elefanten oder Schimpansen. Haie sind ja keine Säugetiere, sondern die zählen zu den Knorpelfischen. Und bisher sind Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Fische nur ziemlich selten komplexe soziale Netzwerke aufbauen.
Was ist denn das, ein komplexes soziales Netzwerk?
Ja, das heißt, dass die Sandtigerhaie im Laufe eines Jahres immer wieder Artgenossen getroffen haben. Das ändert sich immer ein bisschen, je nach Zeitpunkt und wo sich die Tiere gerade so bei ihrer Wanderung aufhalten. Zum Beispiel bleiben manche Haigruppen zu bestimmten Jahreszeiten zusammen und trennen sich dann später wieder. Und das haben die Forscher festgestellt, als sie mehr als 300 Tieren so akustische Ortungsgeräte implantiert haben. Und besonders zwei Sandtigerhaie haben die Forscher dann intensiver verfolgt. Die beiden haben in einem Jahr dann jeweils um die 200 Artgenossen getroffen. Und davon waren übrigens 150 gemeinsame Bekannte.
Also so ganz alleine waren die Haie da nicht unterwegs. Konnten die Forscher denn auch erkennen, ob die beiden Sandtigerhaie sowas wie Freunde haben?
Also du meinst so Haie, die sie öfter getroffen
haben?
Ja,
genau, so Best Friend, ja.
Ja, das war tatsächlich so. Also beste Freunde haben die Forscher dabei andere Sandtigerhaie genannt, die beiden Tiere mehr als 20 Mal im Jahr getroffen haben. Und da hat der eine Hai tatsächlich 17 beste Freunde und der andere immerhin 7.
Bleiben wir beim Thema Freunde. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat mehr als 27.000 Internetnutzer in 22 Ländern gefragt, ob sie Online-Kontakte genauso gut finden wie persönliche Kontakte. Und was kam daraus, Wiebke?
Die meiste Zustimmung gab es dazu in Brasilien, der Türkei und in Mexiko. Da haben jeweils gut ein Drittel der Befragten gesagt, Online-Freunde treffen ist genauso gut wie offline. Mhm. Aber in Deutschland, da sieht das Ergebnis deutlich anders aus. Hier finden nämlich nur 13% den Kontakt online genauso gut wie ein persönliches Treffen und ein Drittel findet den Austausch übers Netz schlechter. Damit steht Deutschland dann auch an der Spitze der Länder, in denen persönlicher Kontakt als höherwertig eingeschätzt wird, gefolgt von Schweden, Belgien und Tschechien.
Jetzt machen wir noch einen kleinen Themenwechsel. Es geht um spezielle chemische Substanzen, denen wir ständig ausgesetzt sind. Und die können unser Hormonsystem ganz schön durcheinander bringen.
Genau, es geht um sogenannte endokrine Disruptoren. Die stecken in Plastikverpackungen, in Fertignahrung und in Kosmetik. Und da sollte man aufpassen, denn endokrine Disruptoren, die können zum Beispiel Hormone blockieren oder die Produktion körpereigener Hormone stören. Dadurch gerät dann unser eigenes Hormonsystem aus der Balance.
Und kann das sehr schlimme Folgen haben?
Naja, jetzt gab es eine neue Auswertung zum Thema und da warnt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie. Die Auswertung zeige zum Beispiel deutlich, dass die Chemikalien zu mehr chronischen Erkrankungen führen, wie Übergewicht und Diabetes, und hormonabhängige Krebsarten wie Brust- und Prostatakrebs, die nehmen weiter zu. Und die Wissenschaftler sagen auch, dass über die Gefahren der Chemikalien besser aufgeklärt werden muss. Das gilt für die Öffentlichkeit und auch für Politiker. Und wir Verbraucher, wir können auch selber was tun. Zum Beispiel können wir kein eingeschweißtes Obst kaufen oder auf Kaffee aus beschichteten Bechern verzichten.
Danke, Wiebke.
Bitte.
Wetter.
Gegen Abend kommen die Wolken auch im Südwesten an. Hier fällt dann, je nach Temperatur, mal Regen und mal Schnee. Auch wetternördlich gibt es in der Nacht immer mal wieder Schauer. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 0 und minus 5 Grad. Morgen dann vor allem im Süden Regen oder Schnee, sonst ähnlich nass und kühl wie heute mit Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.